Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Sind Sie eigentlich eine Mitarbeiterin Gottes, ein Mitarbeiter Gottes? Wahrscheinlich schon, oder? Aber was tragen wir bei zum großen Ganzen und warum machen wir das und wo machen wir das? Um diese Fragen geht's in dieser Predigt. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Diesen Satz, liebe Gemeinde, haut Paulus einfach mal so raus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, in dem ersten Brief. Und das passt eigentlich ganz gut heute, wenn wir unser Mitarbeiterfest haben in der Kirchengemeinde. Da will ich heute mal drüber nachdenken. Wir sind Gottes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und weiß nicht, wie Sie jetzt reagieren, wenn Sie diesen Satz hören. Vielleicht sagen Sie, ja, ich bin ein Mitarbeiter Gottes. Oder Sie sagen, wird schon gerne, aber gerade echt keine Zeit oder die Kraft reicht nicht oder ich muss echt woanders was tun. Oder Sie sagen, also eigentlich in der Kirchengemeinde arbeite ich gar nicht mit. Da stellt sich schon die Frage, okay, Moment, sind wir alle Mitarbeiter Gottes oder nur einige von uns? Und wo sind wir denn, wo machen wir denn mit? Und wie machen wir es? Und warum? Ich will diesen Fragen heute mal nachgehen. Und ich fange ganz vorne an. Erstens, vier Fragen sind es. Erste Frage. Sind wir alle Mitarbeiter Gottes? Okay, fragen wir mal den Apostel Paulus, der muss es ja wissen, der hat es ja gesagt. Denn der Apostel Paulus redet am allermeisten von den Mitarbeitern Gottes. Das sieht man, also das hört man sonst in der Bibel ganz wenig. Jesus hat das Wort Mitarbeiter nie in den Mund genommen, wenn wir es richtig wissen. Und der Apostel Paulus hatte zu dieser Frage, sind wir denn alle Mitarbeiter Gottes, eine klare, eindeutige Haltung. Er sagt, nein. Wie heißt dieser Satz in seinem Brief an die Korinther, erster Brief, drittes Kapitel, Vers 9? Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld. Also, die Gemeinde, an die er schreibt, das sind nicht Gottes Mitarbeiter. So hat es Paulus verstanden. Mitarbeiter Gottes im wörtlichen Sinn, das sind bei Paulus nur Menschen, die missionarisch tätig sind und sonst niemand. Und da wird's eng bei uns. Das ist nicht null bei uns, aber ziemlich wenig. Ja? So hat Paulus das tatsächlich verstanden. Wenn Paulus von Mitarbeitern redet, und Mitarbeiterinnen waren ja auch Frauen dabei, dann meint er, das sind Leute, die wie ich missionarisch tätig sind. Und alle anderen, egal was sie tun oder nicht tun, nennt Paulus nicht Mitarbeiter. Ja, sind denn die anderen also keine Mitarbeiter Gottes? Und da merken Sie, wir nehmen das gleiche Wort, nämlich Mitarbeiter, aber wir verstehen heute was anderes drunter, als Paulus unter diesem Wort verstanden hat. Wir denken das heute anders und hören das auch anders. Damals bei Paulus war auch wirklich eine ganz spezielle Situation. Was war damals los? Er hat lauter Gemeinden gegründet. Das war eine Phase, in der überall in der heutigen Türkei, im heutigen Griechenland und natürlich auch weiter in den Westenraum Gemeinden entstanden sind. Und in dieser Gemeindegründungsphase waren Mitarbeiter für Paulus nur missionarisch tätige Menschen. Und heute ist unsere Situation ganz anders. Wir haben ein vielfältiges Gemeindeleben und wir haben heute ein viel weiteres Verständnis von Mitarbeiter. So, aber jetzt müssen wir aufpassen. Okay, das Wort Mitarbeiter ist bei Paulus ganz klar abgegrenzt. Keine Frage, keine Diskussion, das ist völlig eindeutig. Aber die Grundlage für unser heutiges weiteres Verständnis von diesem Begriff hat auch Paulus gelegt. Die kommt von Paulus selber. Ich will es Ihnen mal sagen, was er sich so gedacht hat. Also Paulus ist davon ausgegangen und hat gesagt, Gott schenkt uns alle seinen Geist. Das ist mal das Erste, das ist die Vorlage, die von Gott kommt. Und Gottes Geist wirkt in uns allen, so hat es Paulus beschrieben. Und diese Wirkung des Geistes Gottes zeigt sich in unseren Gaben, in unseren Begabungen, in dem, was wir hinkriegen. Da zeigt sich der Geist Gottes. Müssen Sie mal überlegen. Wenn wir anständig ein Zimmer tapezieren können, wirkt da der Geist Gottes nach Paulus. Was in meinem Fall jetzt nicht hinhaut, aber es gibt da Leute, die es können. Paulus hat deswegen auch ein ganz spezielles Wort für die Begabungen. Paulus schreibt nicht Gaben, was hätte er können? Nein, Paulus schreibt, wenn es darum geht, Charisma. Charisma, das heißt auf Deutsch übersetzt Gnadengabe. Charis ist die Gnade. Das heißt, Gott schenkt uns in seiner Gnade Gaben, die in uns entstehen, weil Gottes Geist in uns wirkt. Eine Gabe ist nach der Bibel nicht eine ganz besondere Fähigkeit. Also Klavier spielen wie lang. Oder, was weiß ich, singen können wie Sarah Connor. Ist wunderbar, ist toll. Aber es geht nicht um eine ganz besondere Fähigkeit. Es geht um das, was wir können. Alles, was wir können und was wir hinkriegen, ist Gnadengabe von Gott. Wenn wir im Baumarkt eine gute Beratung liefern, wenn wir unseren Job gut machen, wenn wir nur an jemanden denken und ihm was Gutes tun, wenn wir einem Menschen zuhören, alles Gnadengabe von Gott. Wenn wir eine gute Gastgeberin sind oder echt in Deko dermaßen speziell und gut drauf. Wenn wir auch mal ein klares Wort sprechen können, das andere nicht niedermacht, sondern zeigt, wo es lang geht, aber durchaus hilfreich ist, also im positiven Sinn ermahnend, das ist eine Gnadengabe Gottes. Wenn jemand technisch begabt ist oder sportlich drauf ist, wenn jemand Mathe gern macht und gut kann oder wenn jemand sprachbegabt ist, das ist alles eine Wirkung von Gottes Geist in uns. So sieht es Paulus. Egal, wenn er jetzt Mitarbeiter nennt und wen nicht. Alles, was wir können, ist eine Gabe Gottes. Das ist die Lehre der Bibel. Und diese Gabe, und jetzt bin ich aber noch nicht fertig, denn jetzt kommt's. Diese Gabe, die Gott uns gibt, hat ein Ziel. Die kriegen wir nicht, damit wir uns rein freuen können jetzt, dass wir so toll sind, sondern wir bekommen die Gaben von Gott, mit dem Ziel, anderen Menschen zu helfen, die Gemeinde aufzubauen, den Leuten die Liebe Gottes weiterzugeben und davon zu reden. Das ist das Ziel. Und das heißt, Gott sagt zu jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns, du bist begabt, weil ich dich begabt habe, weil ich dir meinen Geist geschenkt habe. Setz deine Gabe oder deine Gaben ein zum Wohl der Gemeinschaft. Das ist das Ziel. Ich gebe dir die Kraft dazu. Und in diesem Sinn, auch wenn Paulus das Wort anders gebraucht, sind wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes und das lernen wir von Paulus. Jedes freundliche, aufbauende Wort ist Mitarbeit im Sinne Gottes. Jede hilfreiche Hand, die mit anpackt, ist Mitarbeit im Sinne Gottes. Jedes Mal, wenn jemand Zivilcourage zeigt, jedes Mal, wenn sich jemand schützend in der Schule vor einen anderen Menschen hinstellt und sagt, lass den in Ruhe. Das ist eine Gabe Gottes. Wichtig ist, bevor wir irgendwas tun, hat Gott an uns etwas getan. Er hat uns ganz viel gegeben, er hat an uns gewirkt. Paulus hat das selbst erlebt. Paulus, der wirklich dermaßen unterwegs gewesen ist und mit Menschen in Kontakt gekommen ist, Sachen erlebt hat, die wir uns alle nicht vorstellen können. Paulus hat erlebt, dass Gott zu ihm sagt, ich kenne deine Schwachheit. Aber in deiner Schwachheit, da kommt meine Kraft zur Entfaltung. Mehr brauchst du nicht. Ich wirke durch dich und du wirst staunen, was du dann alles erlebst, weil ich in dir wirke. Also, erste Frage, sind wir denn alle Mitarbeiter Gottes? Klare Antwort, ja. Auch wenn Paulus das Wort anders gebraucht. Zweite Frage, okay, wo arbeiten wir mit? Wo bringen wir uns ein? Also, schauen wir doch zuerst mal auf die Kirchengemeinde, liegt nahe. Alle Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde sind Mitarbeiter Gottes. Punkt. Aber nicht alle Mitarbeiter Gottes arbeiten in der Kirchengemeinde mit. Eigentlich nur der kleinste Teil von Gottes Mitarbeitern. Es stimmt, wir sind alle Mitarbeiter Gottes und wir haben damit alle das gleiche Ziel, Menschen zu helfen, von Gott zu erzählen, Gemeinde aufzubauen. Aber nicht jeder macht alles. Ich habe mal ein gutes Beispiel gehört von jemand. Wenn Sie sich ein Klavier vorstellen, mit der ganzen Tastatur, ein wunderbares Klavier hat 88 Tasten, dann ist es eben bei Gott nicht so, dass ein Mensch die gesamte Tastatur spielt, sondern wir alle spielen damit. Und nicht jeder Mensch muss alle Tasten beherrschen. Wir sind viele, die damit wirken können. Das finde ich ein gutes Bild. Wissen Sie, die einen machen dies, die anderen machen jenes, jeder Mensch nach seinen Gaben. Ich denke gern zurück an die Zeit, an der ich beim Bosch gearbeitet habe. Und ich war da in der Personalabteilung, ich bin ganz schön rumgekommen im Werk. Und da habe ich einen Menschen kennengelernt, einen Abteilungsleiter. Da habe ich ganz schön gestaunt. Der war dermaßen angesehen bei Bosch in seiner Abteilung. Ein aufrechter Mensch, einer, bei dem du gewusst hast, wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Dieser Mensch war ein gläubiger Mensch, der seinen Glauben gelebt hat in der Praxis. Und sein Feld, in dem er das gelebt hat, war der Bosch und nur seine Abteilung beim Bosch. Und ich weiß und ich habe es mitbekommen, wie die Leute den Hut vor ihm gezogen haben und gesagt haben, der Kerle, auf den lasse ich nichts kommen. Die einen machen dies, die anderen machen jenes. Dieser Mensch ist ein Mitarbeiter Gottes, auch wenn er nichts in der Kirchengemeinde macht. Wenn wir uns in den Vereinen engagierten, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wenn wir uns in einer Partei politisch engagieren, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wenn wir uns in eine Initiative reinknien und etwas erreichen wollen mit anderen, wo wir sagen, das dient dem Wohl aller, wir sind Mitarbeiter Gottes. Ob wir uns für andere Menschen engagieren, für Tiere engagieren, ob wir uns für ein besseres Klima engagieren, wir sind Gottes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder wenn wir es auch völlig privat machen, völlig unorganisiert, trotzdem. Also, zweite Frage, wo arbeiten wir mit? Wie bringen wir uns ein? Nicht alle, bei weitem nicht alle in der Kirchengemeinde, aber alle dort, wo unser Platz ist, wo Gott uns hinstellt, wo Gott uns sagt, mach du das mal. Sei es in der Familie, sei es in der Schule, sei es in der Gruppe, in der wir aktiv sind, sei es in der Nachbarschaft. So, jetzt habe ich gefragt, wer? Ich habe gefragt, wo? Jetzt frage ich drittens, wie? Wie leben wir denn als Mitarbeiter Gottes? Und es ist möglich, dass ich Sie jetzt nerve, aber ich will trotzdem wieder zu Paulus schauen. Warum? weil kein anderer Autor der Bibel so intensiv über die Mitarbeiterschaft nachgedacht hat wie Paulus. Und niemand anders hat Menschen um sich herum so wahrgenommen als Mitarbeiter und niemand anderes als Paulus hat Menschen so um sich geschart wie als Mitarbeiter Gottes. Das Wort Mitarbeiter taucht in der Bibel schon ab und zu auf, aber richtig konsequent nur bei Paulus. Der hat es durchgezogen. Und wissen Sie, wenn Sie jetzt mal die Briefe von Paulus lesen, Paulus nennt 16 Personen ganz ausdrücklich, das ist mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin. 16 Leute. Und er redet von 20 weiteren Leuten, die nennt er nicht direkt Mitarbeiter, aber das merkt man an dem, was er sagen will, auch das sind seine Mitarbeiter. Das heißt, nur bei Paulus gibt es eine so große Mitarbeiterschaft in der Urchristenheit. Niemand anderes hat das gemacht, nur er hat so viele Leute um sich geschart und gesagt, wir machen das gemeinsam. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Manche Namen kennen Sie vielleicht, Timotheus, Barnabas, Titus. Manche kennt man weniger, vor allem wenn man sie gar nicht aussprechen kann. Epaphroditus, der wurde sicherlich abgekürzt von seinen Leuten, kann ich mir nicht vorstellen, der Epi oder so. Clemens, Silvanus, wie sie auch alle geheißen haben, oder wie gesagt, es waren ja auch Frauen dabei, Evodia oder Syntyche. Paulus hat immer wieder deutlich gemacht, wir machen das zusammen. Niemand arbeitet für sich allein. Wir machen das zusammen. Das ist Botschaft von Paulus. Und bei ihm fällt auf, da gab es gar keine Rangunterschiede. Wissen Sie, wenn heute, als im Normalfall, wenn heute im geschäftlichen Umfeld ein Mensch sagt, das sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer ist dann er? Oder Sie, wissen Sie das? Also Chef. Der Chef redet von den anderen als meine Mitarbeiter. Bei Paulus war das nicht so. Für Paulus waren alle Leute gleich wertvoll. Das ist von Chef sicherlich auch so. Gell? Aber auch sprachlich war das bei Paulus so. Wir sind Mitarbeiter, da gibt es kein Oben und kein Unten. Und der Mensch, sage ich jetzt mal, der eine ganze Abteilung leitet, ist genau gleich viel wert wie der Mensch, der das Klo putzt für diesen Menschen, der die ganze Abteilung leitet. Genau gleich viel wert. Wie gesagt, es liegt nicht an der Einstellung, dass das heute anders wäre. Es liegt an der Sprachform, die wir haben, an der Übereinkunft, wie wir Worte verwenden. Paulus hat gesagt, wir behandeln einander alle mit Respekt und mit der Würde, die Gott uns zugesprochen hat. Und es ist wurscht, ob jemand jeden Tag was tut in dieser Sache oder einmal im Jahr. Es ist wurscht. Paulus hatte alles in seiner Mitarbeiterschaft. Lassen Sie uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam auf dem Weg sein und niemand allein lassen und respektvoll miteinander umgehen in dem Bewusstsein, dass wir als Mitarbeiterschaft Gottes, wo wir auch arbeiten, für Gott unterwegs sind, unterwegs im Namen des Herrn und gleich wertvoll sind. Ich weiß, das sind hehre Worte, das müssen wir in der Praxis erst mal leben. Und ich bin da auch nicht sehr gut darin, aber vielleicht kriegen wir es gemeinsam hin. Also, wie leben wir als Mitarbeiter Gottes? Gemeinsam und nicht allein und mit Achtung voreinander und mit Respekt. Jetzt habe ich gefragt, wer? Ich habe gefragt, wo? Ich habe gefragt, wie? Zum Schluss, vierte Frage, warum? Warum knien wir uns als Mitarbeiter Gottes rein? Und da gehe ich jetzt mal von Paulus weg und gehe zu Jesus hin. Denn da fällt mir was auf. Jesus war mal unterwegs mit seinen Jüngern und das heißt, er kam in die Städte und zog durch die Dörfer. Und er hat den Menschen von Gott erzählt und da steht auch dabei, er heilte alle Krankheiten und Leiden. Da wären viele von uns gern dabei gewesen. Und dann kommt aber plötzlich dieser Satz, da plötzlich bleibt Jesus stehen Und dann erzählt Matthäus, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich stehe heute hier 2000 Jahre später und denke, genau gleich bei uns. Genau gleich in unserem Dorf. Das sind Eltern, die sind mit ihren Kindern total überfordert. Die kriegen das absolut nicht hin. Und du hast mit diesen Kindern zu tun und denkst, was ist denn hier los? Ich habe das in der Schule erlebt und ich habe sowas noch nie erlebt in meinem langen Leben. Und ich gehe auf die 60 zu. In einer Klasse war ein Schüler, der ist immer negativ aufgefallen. Ich sage es, wie es ist. Und am Schluss, die Rallye-Stunde war rum, stehe ich noch in der Klasse, drei andere Schüler sind noch da und auch dieser besagte Schüler ist noch da. Und dann haben die anderen mir erzählt, weil ich gefragt habe, hey, was war heute mit dir los, was machst du für so ein Theater? Dann haben die anderen erzählt, ja, der ärgert uns immer und wirft mit Papierkugeln auf uns und nervt uns und geht auf uns los und wenn wir vorbeilaufen, wissen wir nicht, was passiert. Und so haben sie alles Mögliche aufgezählt. Und wissen Sie, was mich geschockt hat? Der junge Kerl steht da und hat kein Wort gesagt. Er hat sich nicht mit einem einzigen Wort verteidigt. Er wollte nichts anders wie da sein bei den anderen. Und er hat sich überhaupt nicht gewehrt. Er hat ein normales Kind sagt, das stimmt doch überhaupt gar nicht, so bin ich gar nicht und du hast mich zuerst geärgert. Nichts, gar nichts. Er steht da und schweigt. Er geht aber auch nicht weg. Er will dabei sein. Was, und ich kenne die Familiensituation von diesem Kerl. Was muss in so einem Kind vorgehen, dass es solche Schimpftiraden über sich einfach ergehen lässt, wenn es nur bei den anderen sein kann? Oder denken Sie an die Menschen, die wir jetzt alle seit Jahren nicht mehr sehen, weil sie nicht mehr aus ihrer Wohnung rausgehen und allein zu Hause sitzen. Oder ich denke auch an die ausländischen Familien, mit denen ich eben ab und zu Kontakt habe, und die so gern hätten, dass ihre Kinder gut Deutsch lernen. Aber in der Schule, in der Grundschule kriegen wir es nicht hin, weil wir nicht genug Stundenkapazität dafür haben. Und das wird nächstes Schuljahr noch schlimmer, wenn ich es recht verstanden habe. Es reicht hinten und vorne nicht. Die Eltern sagen, helfen Sie mir, bringen Sie meinem Kind Deutsch bei. Habe ich keine Zeit dafür. Und der Punkt ist, es gibt so viele Menschen bei uns, die Unterstützung wollen, aber dieses Elend, dieses Leid ist in unserem Dorf versteckt. Alle verstecken sich. Wenn wir jetzt vorne hinstehen vor der Kirche und sagen, kommt her zu uns, alle, die ihr mühselig und beladen seid, hier findet ihr Hilfe, kommt kein Mensch. Das bleibt in Deckung und versteckt. Da muss man wohl hingehen. Jesus hat damals gesagt zu seinen Leuten, die um ihn rumstanden, hier wartet eine reiche Ernte. Aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Und stellen Sie sich das mal vor, wenn wir uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes begreifen und zu diesen Menschen hingehen und diese Menschen dann das erleben und dieser Junge, von dem ich erzählt habe, erlebt, da ist jemand, bei dem darf ich sein, trotzdem. Oder der Mensch zu Hause erlebt, dass da plötzlich jemand an seiner Haustür klingelt und denkt, obwohl ich unsichtbar bin für alle anderen, hat mich jemand gesehen. Oder diese ausländische Familie, wo die Eltern still und selig im Eck sitzen, weil sie wissen, meine drei Kinder sind gerade bei jemandem, der setzt sich mit ihnen hin und versucht, ihnen Deutsch beizubringen. Und dann denke ich, da wird was von dieser Jahreslosung lebbar, sichtbar und spürbar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und deswegen sage ich Ihnen, erstens, wer ist Gottes Mitarbeiter? Antwort, wir alle. Zweitens, wo arbeiten wir nicht? Wo arbeiten wir mit? Längst nicht alle in der Kirchengemeinde, aber alle irgendwo, wo Gott uns hinstellt. Und drittens, wie arbeiten wir? Antwort, gemeinsam und mit der gegenseitigen Achtung, die dazugehört. Und viertens, warum arbeiten wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes? Weil wir es wie Jesus machen, aus Liebe zu den Menschen in der Kraft Gottes. Und dann würde ich sagen, okay Leute, den nächsten Schritt tun. Amen.